Anhört.
Anhört ist Teil des Ausbildungsprojektes Podcastwerkstatt, ein Podcast von Oberpfalz Medien.
Hier beschäftigen wir uns mit gesellschaftlichen Themen, die teilweise gar nicht oder nur oberflächlich diskutiert werden.
Damit diese Themen eine Öffentlichkeit bekommen, haben wir uns dazu entschieden, in unserem Podcast mit euch darüber zu sprechen.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Mareike und ihr hört Anhört. Wiebke und Caro haben mir heute ihren Podcast überlassen, damit ich über ein mir persönlich sehr wichtiges Thema sprechen kann. Mitten in der Regensburger Altstadt gibt es einen Verein, der sich für die Rechte von ausländischen Frauen einsetzt. Solvodi heißt dieser Verein, also Solidarity with Women in Distress, auf Deutsch Solidarität mit Frauen in Not. Und ich bin heute zu Besuch genau bei diesem Verein in Regensburg. Mir gegenüber sitzen Eva Danner, Christel Holzbauer und Magdalena Würfel. Hallo.
Hallo.
Hallo. Hallo.
Könnt ihr bitte erstmal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer zusammenfassen, was denn genau Solvodi macht? Welche Frauen kommen zu euch?
Genau, wir sind eine anerkannte Fachberatungsstelle für Opfer von Menschenhandel. Es gibt Solvodi mehrmals in Bayern, 5 Stellen. Es gibt auch noch andere Organisationen, die das machen. Und wir betreiben das hier in Regensburg. Und unser Klientel sind hier hauptsächlich Frauen mit Fluchthintergrund, die Opfer von Menschenhandel wurden und zu verschiedensten Ausbeutungszwecken, meistens sexuelle Ausbeutung, auch Arbeitsausbeutung zum Zwecke der Organentnahme hatten wir auch verschiedenste Themen. Genau.
2021 wurden insgesamt 126 Frauen von Solvodi Regensburg betreut. Die Klientinnen wohnen aber nicht nur in Regensburg, sondern sie sind quasi unter uns. Denn auch in der Nordoberpfalz wohnen Frauen, die Opfer von Menschenhandel, sexueller Ausbeutung oder Zwangsheirat wurden. Mein ursprünglicher Plan für diese Podcast-Folge war eigentlich, dass ich über dieses Thema direkt mit einer Betroffenen rede. Ich habe dann auch bei euch angefragt, aber ihr habt mir diese Idee dann ausgeredet aus sehr nachvollziehbaren Gründen. Könnt ihr diese Gründe nochmal erläutern?
Ja, es ist so, dass Zeuginnen einfach Schutz benötigen und ohne Zeuginnenschutz gibt es keine Aussagen. Und auch wir sehen halt das große Problem, ist auch, wir wollen die Frauen nicht gefährden, unsere Klientinnen nicht gefährden und merken einfach, dass viele nicht öffentlich aussprechen wollen, weil sie nicht geschützt sind. Das heißt, sie haben keine Aufenthaltstitel, keinen Schutz vor Abschiebung, sie sind alle in Gefahr, abgeschoben zu werden, zurück zu den Tätergruppierungen. Und hier auszusprechen wäre enorm gefährlich, wenn Frauen dann erkannt werden von diesen Gruppierungen. Und das andere ist aber auch so ein ethischer Grund, finde ich, dass Frauen wirklich sehr traumatisiert sind, häufig. Und wir als Helferinnen, sie wollen ja auch uns was zurückgeben und wir wollen das nicht ausbeuten und sie in so eine Bredouille bringen, etwas für uns zu tun, wo wir doch wissen, es ist ihnen nicht angenehm. Und die Scham ist einfach sehr groß, auch bei den Frauen.
Und die Gefahr der Retraumatisierung tatsächlich auch da. Also wir möchten die Frauen nicht nochmal das Ganze durchsprechen lassen müssen und dann brechen vielleicht Wunden auf, obwohl sie vielleicht gerade in einem gewissen Heilungsprozess sind und das ist sehr, sehr gefährlich tatsächlich.
Ja, vollkommen verständlich. Und genau deshalb haben wir uns ja entschlossen, den Weg der Frauen von Nigeria nach Deutschland anhand von Ereignissen und wahren Begebenheiten nachzuerzählen. Also Geschichten, die euch eure Klientinnen auch wirklich erzählt haben. Fangen wir doch mal ganz von vorne an. Gehen wir nach Nigeria. Wie ist dieses Land und warum wollen diese Frauen dort unbedingt weg?
Wirklich spannende Sache. Also Nigeria ist ein Land, das tatsächlich sehr arm ist. Also die Menschen und auch natürlich die Frauen wachsen in großer Armut auf, in sehr großer Verzweiflung. Die Arbeitslosigkeit dort ist extrem hoch. Frauen sind auch dort schon oft sexueller Gewalt ausgesetzt. Und mit jeder Frau, mit der ich jetzt gesprochen habe, alle sagen Nigeria, dorthin wollen sie nie wieder zurück. Deswegen sind sie tatsächlich leichte Opfer für Menschenhändler, sind leider auch sehr oft sehr viele Frauen, die andere Frauen ansprechen. Die versprechen ihnen dann in Europa eine ganz normale Arbeit. Sie werden dann geschleust. Die Kosten werden erstmal übernommen von den Menschenhändlern. Den Frauen wird gesagt, wenn ihr dann vor Ort seid, in einem halben Jahr habt ihr die Kosten locker wieder eingearbeitet. Die Frauen gehen davon aus, dass sie in einem Hotel arbeiten, in einem Friseursalon und so weiter. Also sagen wir mal Tätigkeiten, die sie sich so vorstellen können, was eigentlich Frauen in Europa arbeiten. Die werden geschleust auf die verschiedensten Routen, meist über Libyen, dann übers Mittelmeer mit dem Schlauchboot, dann tatsächlich nach Italien. In Italien angekommen, werden sie abgeholt, registrieren sich da meistens schon noch. Und dann geht's eigentlich erst richtig los, dass die Täter sagen, was sie eigentlich vorhaben mit den Frauen. Und dann sitzen die am nächsten Tag fast schon, oder kann man sagen, am nächsten Tag in einem Bordell oder in einer privaten Wohnung und müssen sich verkaufen.
Und was seit dem Zerfall Libyens zusätzlich zu beobachten ist und durch die Illegalisierung der Fluchtrouten, dass Frauen schon auf den Wegen ausgebeutet werden. Und das hängt einfach mit der fehlenden legalen Fluchtmöglichkeit zusammen. Niemand aus Nigeria kriegt ein Visum für Europa oder sehr, sehr wenige, vor allem nicht unsere Klientinnen. Also sind die gezwungen, auf diesen gefährlichen Landwegen zu gehen. Und die ersten Ausbeutungsstationen sind dann oft schon in Libyen in sogenannten Connection Houses. Dort werden die Frauen schon von Milizen entführt, in die Zwangsprostitution verbracht. Teilweise findet dort schon Menschenhandel zum Zweck der Lösegelderpressung statt. Das bedeutet, Frauen werden systematisch entführt, gefoltert, vergewaltigt, in diesen Häusern eben ausgebeutet, wo sie dann von Menschenhändlern dann wieder freigekauft werden müssen für die Überfahrt nach Italien, weil ja das eigentlich der Ausbeutungsort ist. Und da begegnen uns nicht selten Geschichten, dass die libysche Küstenwache hier auch sehr involviert ist in das Ganze, in den Menschenhandel, die von der EU auch finanziert wird. Und das ist ziemlich schockierend, finden wir.
Eine Frau hat mir das mal geschildert, das ist wie ein Netzwerk. Man steigt aus dem einen Bus ein, steigt in den nächsten, aus dem einen Bus steigt man natürlich aus, in den nächsten steigt man ein. Und da steht immer vor Ort schon jemand, der einen weiterbringt. Also es muss ein riesiges Netzwerk sein, die sich untereinander kennen, die miteinander telefonieren. Und es ist auch nicht selten der Fall, dass Wegzoll gezahlt werden müsste, vor allem wenn die Busse dann kleiner werden. Und die Frauen haben natürlich kein Geld bei sich, also müssen sie mit sexuellen Dienstleistungen bezahlen.
Das heißt, sobald die Frauen ihre Heimat verlassen, fängt für sie die Hölle an.
Wird gefährlich, ja. Und gerade das Land Libyen sind für mich sowohl mit die schlimmsten, entmenschlichsten Geschichten, was Geflüchteten im Allgemeinen dort angetan wird, aber insbesondere auch Frauen angetan wird. Und es ist immer wieder wirklich schockierend. Und eben, wie erwähnt, eben auch der Menschenhandel zum Zweck der Lösegelderpressung, dass hier Personen in der Oberpfalz in den Asylunterkünften sitzen, deren Angehörige dort von diesen Milizen eben gefoltert werden und Angehörige über Facebook oder WhatsApp dann erpresst werden, hier Lösegeld zu zahlen, damit die Menschen wieder freikommen. Und auch unseren Klientinnen passiert das.
Wie lange dauert es denn eigentlich, bis die Frauen in Europa sind?
Das ist auch unterschiedlich. Viele sagen Wochen, je nachdem, wie ich vorhin gemeint habe, mit diesen Busverbindungen, wie sie weiterkommen, ob sie in der Wüste irgendwo stecken bleiben, ob sie zu Fuß laufen müssen, erzählen auch ganz viele Frauen, dass sie mit keinem Wasser und nichts durch die Wüste laufen mussten und Frauen um sie rum verdurstet, verhungert, an Schwäche einfach gestorben sind. Eigentlich glaube ich Wochen, ein paar Wochen würde ich so tippen, im Schnitt.
Je nachdem, ob man gekidnappt wird, eben auf dem Weg, kann es auch Jahre dauern teilweise. Ja.
Das ist mal so ein naiver Gedanke. Können die Frauen nicht einfach gehen, wenn sie in Italien merken, dass sie nicht das erwartet, was ihnen versprochen wurde?
Wenn sie das tun, dann leiden die Familienmitglieder, die verblieben sind in Nigeria. Die Netzwerke werden die dann aufsuchen und so lange eben den Druck über, ja, bis hin zur Tötung von Familienmitgliedern findet da einfach statt in Nigeria, um die Frauen hier in Europa zu zwingen in die Zwangsprostitution.
Genau. Ein großer Punkt ist auch noch, in Nigeria wird den Frauen schon ein gewisser Schwur abgenommen. Der nennt sich Juju-Schwur. Da werden, also manchmal ist es so, dass die Innereien von Geflügel essen und dann unter einer gewissen Prozedur quasi sagen, dass sie der Madame, die vor Ort dann in Italien ist, also dass sie für diese Frau alles machen und alles tun werden, um das Geld zurückzuzahlen. Den Frauen ist natürlich nicht bewusst, dass sie in die Prostitution gehen. Die glauben natürlich, ich gehe jeden Tag arbeiten, 20 Stunden und ich arbeite das alles wieder rein. Natürlich verspreche ich alles und deswegen machen die diese, ja, ich nenne es Prozedur, weil viele Frauen sind da schon teilweise traumatisiert mit also toten Tieren und viel Blut und sonstigen. Manchmal ist es auch einfach nur Achselhaare, Schamhaare, Fingernägel, die sie dort abgeben. Die werden dann vor Ort bei dem Juju-Priester quasi aufbewahrt. Und den Frauen wird gesagt, wenn sie nicht das machen, was die Madame vor Ort in Italien von ihnen verlangt, dann nehmen sie diese Sachen und können irgendwie steuern, dass mit ihrer Familie was passiert. Und diese Frauen, also allen Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die glauben da wirklich sehr stark daran, weil die Priester in Nigeria eben auch heilen. Also die haben so eine Art Doktor und auch Heilungskraft, die sie ihnen zusprechen. Und dadurch glauben die ihnen natürlich auch, dass wenn die jetzt Sachen von ihnen haben, dann können die mit ihren Sachen auch Dinge steuern, die ja für uns jetzt vielleicht nicht so verständlich sind. Wir würden sagen, so ein Schmarrn gibt's nicht. Die Frauen glauben aber tatsächlich sehr stark an diesen Schwur. Und dadurch trauen die sich nicht wegzugehen. Also die trauen sich nicht von diesen Madams wegzugehen, und weil sie Angst haben, dass entweder ihnen oder ihrer Familie, wie es die Eva auch schon gesagt hat, dass ihrer Familie dann auch vor Ort in Nigeria was passieren kann.
Und das Schreckliche ist ja, oft sieht man das so gerne mit so einer rassistischen Brille auch, aber auch bei uns kennt man ja, dass man dreimal irgendwie auf Holz klopft und diese normalen Dinge von Aberglauben, die es auch hier gibt, und das ist einfach dort auch extremer, vor allem auch eine Bewältigungsstrategie, mit der Armut zurechtzukommen, diese Voodoo-Juju-Kulte oder einfach an Übersinnliches oder an Gott sehr stark zu glauben und alles in die Verantwortung Gottes zu legen, das kennen wir einfach. Und schlimm an dem Schwur ist vor allem auch, dass man, wenn man diesen Schwur bricht, wahnsinnig werden wird, Albträume bekommt etc. Und es stimmt ja tatsächlich, wir im Westen haben einfach den Begriff der posttraumatischen Belastungsstörung, und die Frauen interpretieren aber die Symptome, die ganz normal sind für uns, eine normale Reaktion auf diese anormalen Geschehnisse, die Schlaflosigkeit, die Albträume, die Flashbacks. Und für die Frauen ist es einfach die Wirkung, der Schwur wirkt. Also ich bin verhext, und das ist oft sehr, sehr schwer dann und eigentlich eine schwere psychische Krankheit, die hier nicht behandelt ist. Wir haben hier keine Behandlung dieser, oder vor allem in Ostbayern, in der Oberpfalz, kein Behandlungszentrum für traumatisierte Geflüchtete, die mit Dolmetschern therapieren, und das hätten die Frauen aber dringend nötig. Und die Symptome verfestigen sich, die Frauen kriegen medikamentöse Versorgung, haben natürlich die Grundversorgung, die Krankenhäuser, wo sie sich dann einweisen lassen können oder teilweise müssen, wo sie natürlich behandelt werden, aber so eine langfristige Therapie und Begleitung ist da einfach nicht gegeben in der Oberpfalz. Wir haben hier einen großen Versorgungsmangel. Und deshalb verfestigt sich das so, und dieser Juju-Spur ist dann eben so wirkmächtig, gerade hier.
Und auch in Italien tatsächlich. Manche Frauen berichten auch, dass sie Frauen, also die auch mit ihnen am Straßenstrich zum Beispiel gestanden sind, die sind komplett durchgedreht. Also die konnten sich nicht mehr regulieren, die haben schreien angefangen, die haben sich teilweise nackt ausgezogen, weil sie diese Gewalt und diese Auswegslosigkeit nicht mehr verstanden haben. Und für die anderen Frauen, die da daneben standen, die haben natürlich gedacht, oh Gott, das ist der Juju-Schwur. Die haben gedacht, oh je, jetzt geht's los, und die hat anscheinend nicht genügend Geld zurückgezahlt, und das stimmt ja wirklich, die können da in Nigeria dann irgendwas steuern, und dadurch verfestigt sich das noch, und dadurch kommen die auch nicht so leicht raus aus dieser ganzen Sache, weil sie gefragt haben, in Italien, warum können sie da nicht einfach gehen, weil es ist ja oft auch ein Argument, dann sollen sie halt einfach gehen, wenn ihnen das nicht passt. Geht eben nicht, die sind da wirklich gefangen. Erstens mal werden die ständig kontrolliert von den Madams, und zweitens bindet sie dieser Schwur noch an ja, an ihre Aufgabe, an die Tatsache, dass sie das Geld zurückzahlen müssen, das sie ja eigentlich schulden, zwischen 20 und was? 50, 60.000.
Genau.
Je nachdem, was die Menschenhändler verlangen. Und ich glaube, man kann sich ausrechnen, wie viel man in Anführungszeichen arbeiten müsste, um dieses Geld abzuarbeiten.
Ja. Ich glaube, das ist auch noch ein Punkt, dass die Frauen oft gar nicht wissen, wie viel Geld das überhaupt ist. Also wie viel Schulden sie eigentlich machen auf dem ganzen Fluchtweg. Die glauben dann, das ist vielleicht innerhalb von ein paar Monaten abgearbeitet, aber es wird immer länger und es kommen immer mehr Schulden dazu. Kosten für Unterbringung und Lebensmittel wird dann noch draufgerechnet in horrenden Summen, also total übertrieben auch. Und den Frauen selber ist das gar nicht bewusst, wie viel sie überhaupt verdienen, wie viel sie Schulden haben. Dadurch verlängert sich das oft immer mehr.
Und man muss auch, also warum kann man nicht weglaufen? Wieso geht man nicht? Aus meiner Sicht ist einfach, in Nigeria, es gibt keinerlei sozialstaatliches System, es ist sogar Krankenbehandlung kostenpflichtig. Also es gibt hier schon eine sehr reiche Elite in Nigeria, aber die Mehrheit ist wirklich bitterarm, also physisch arm, hungert. Und oft ist halt, haben Menschenhändlernetzwerke einfach ein Sozialsystem aufgebaut, was der Staat nicht schafft. Und zahlen dann zum Beispiel die Krankenbehandlungskosten der Mütter dieser Frauen. Schulgeld für die Geschwister. Und das ist halt alles, eine Frau, eine Klientin hat mir erzählt, sie opfert sich für die Familie. Sie weiß, das ist alles nicht gut, aber was soll ich tun? Welche Wahl habe ich denn? Und da konnte ich auch nichts mehr drauf antworten, weil welche Wahl hat sie denn?
Boah, diese Frauen, die müssen wirklich stark sein. Also mein größter Respekt, dass die trotz dieser Hölle, die sie erlebt haben und den seelischen Verletzungen, die sie davongetragen haben, dass es trotzdem welche gibt, die nicht aufgeben. Ihr habt jetzt vorhin diese Madams erwähnt. Was genau für eine Rolle spielen die und wer sind sie genau?
Ich würde sagen, das sind die Chefs vor Ort in den Ländern, also in den Zielländern, wo die Frauen hingebracht werden. Also unsere Klientinnen, die jetzt auch in der Oberpfalz so untergebracht sind, die kommen meist aus Italien dann oder Spanien. Das heißt, es sind Frauen vor Ort, die vor Ort die Prostitutionstätigkeit quasi regeln. Die stellen die Unterkunft, die bringen die Frauen meist an den Straßenstrich, holen sie auch wieder ab und so weiter. Also die gehören in dieses große Netzwerk mit dazu. Die Schleusung läuft meistens über Männer.
Genau, der heißt dann Boga. Genau, das sind dann die Bogas, so die Schleuser, die Zuarbeiter der Madams. Und schmerzvoll an diesem System ist eigentlich, dass die Madams früher Opfer waren und genauso angeworben wurden, genauso behandelt wurden. Und dann steigt man auf und wird zur Täterin irgendwann. Und da verschwimmt halt diese Madams sind häufig Täterin und Opfer, aber zugleich.
Das heißt, diese Madams bekommen so viel Geld, dass ihnen alles egal ist? Oder werden diese Frauen auch mit ihrer Familie in Nigeria erpresst?
Das Geld und einfach nach dieser Zeit und dieser Ausbeutung und dem mit Ansehen müssen, glaube ich, von solchen Unmenschlichkeiten findet einfach eine Verrohung statt, die man sich vielleicht hier heutzutage nicht mehr vorstellen kann. Vielleicht kennt man es noch aus so die Großväter, die im Krieg waren, die sehr verroht sind und wo Gewalt gegen Kindern war. Und so ist es eben in diesen Gesellschaften, die so arm sein müssen, auch so nehme ich das irgendwie wahr. Also diese krasse Verrohung von Ausweglosigkeit, die Madam wird dann eine große Frau in Nigeria, kann die Familie finanzieren, das Dorf finanzieren, die Gemeinde finanzieren, eine Schule aufbauen. Also das sind häufiger echt dann Personen mit Machtpositionen, mit Kontakten in die nigerianische Politik. Also das läuft ja durchaus nicht so ohne Unwissen dann ab. Und es ist für manche einfach dann von Interesse aufzusteigen und es zu werden.
Boah, das ist echt ein sehr perfides System, in das die Frauen, alle Frauen, da hineingeraten sind. Und es wurde auch vorhin die Küstenwache, die libysche Küstenwache erwähnt. Das heißt ja, dass auch Behörden da drin verwickelt sind. Und auch eine Studie der IOM, also der Internationalen Organisation für Menschenhandel, zeigt, dass dieses Problem ja kein kleines Problem ist. Also Menschenhandel existiert wirklich. Und trotzdem muss ich jetzt aber zugeben, dass ich zuvor nicht wirklich viel von diesem Thema gehört habe. Erst als ich auf euch, also auf euren Verein gestoßen bin, habe ich von dieser Problematik und dieser Situation in Nigeria erst erfahren.
Und weil es auch nicht in den Medien groß breit getreten wird, das muss man einfach so sehen, weil eigentlich ist es kein neues Problem. Also der Menschenhandel findet ja schon mindestens in den großen Wellen seit 2015 statt. Und in Italien zum Beispiel, da sind viele Staatsanwaltschaften schon dran und kennen das Problem, versuchen was dagegen zu tun natürlich. Aber bei uns in den Medien tatsächlich ist es einfach, ich weiß nicht, kein Thema, kein Interesse.
Und, ja. In den 80ern hat es angefangen mit, anfangs war das ja in Italien, zwischen Italien und Nigeria so mit Stoffhandel und es wurden Stoffe verkauft und man konnte noch als nigerianische Staatsbürgerin einfach legal für 3 Monate nach Italien dort Stoffe verkaufen und zurück. Irgendwann haben sich dann diese Visa-Erleichterung, also das Visarecht einfach auch geändert und es war viel schwieriger. Man kann jetzt ja als nigerianischer Staatsbürger, wenn man nicht, ich glaube, 50.000 Euro im Jahr verdient oder irgendwie zum Zweck der Wissenschaft hier ist, kommt man ja nicht her. Und deshalb fing das dann an mit diesen Schleusungen und dass das alles verdeckt lief. Und so ging das dann an. Und es hat erstmal niemand ausgesprochen und dann wurde das halt natürlich mit dem Arm-Reich-Unterschied und so immer mehr Opfer und so ging das dann. Also das Problem gibt es schon sehr lange, es wird wenig drüber gesprochen. Über Geflüchtete wird ja, also es wurde 2015, gab es ja plötzlich so, wurde drüber berichtet, die gab es auch schon zuvor. Und mehr ist so, wir merken halt das Thema, dass das irgendwie soziale Kälte mittlerweile wieder wirklich krass da ist, Thema Geflüchtete.
Fühlt sich auf jeden Fall so an, genau. Also es gibt so ein paar Organisationen, die kämpfen und tun. Es sind ja nicht nur wir, es sind ja auch wirklich tatsächlich auch viele andere, die auch immer wieder versuchen, das in die Öffentlichkeit zu bringen. Aber es sind halt andere Themen, wahrscheinlich gerade aktueller, wichtiger, sonst irgendwas. Und ich meine, dass Flüchtlinge übers Mittelmeer in welchen Schlauchbooten nach Italien geschleust werden und dort natürlich Menschenhandelsopfer dabei sind.
Die Bilder kennt ja jeder.
Genau, aber das ist eigentlich, sollte eigentlich jeder wissen und kennen. Aber ich glaube, es kann sich auch niemand wirklich so vorstellen. Da kommt eine Frau, die wird von Nigeria angeworben, kommt nach Italien und landet in der Prostitution. Das glaube ich, ja, das ist nicht was, was man jetzt irgendwie jeden Tag irgendwo hört. Das ist einfach, ja.
Werbung. Ich bin noch bis Oktober Volontärin bei Oberpfalz Medien und kann bis jetzt auch schon auf eine sehr ereignisreiche Zeit zurückblicken. Also die 2 Jahre hier in den verschiedenen Redaktionen waren sehr vielfältig und ich habe auf jeden Fall einiges machen können und auch einiges dazugelernt. Aktuell bin ich gerade in der Medienproduktion. Dort entstehen Videos, Podcasts und Grafiken. Und ich durfte mich so ein bisschen freier, sage ich mal, Themen widmen. So ist auch dieser Podcast entstanden. Und so bin ich auch auf den Sovodi-Verein und auch auf diese Problematik Menschenhandel gestoßen. Aber auch in den anderen Redaktionen hat man als Volontärin gut die Möglichkeit, sich einzubringen. Ja, und falls ihr auch Lust auf ein vielfältiges Volo habt, dann schaut doch einfach bei Oberpfalz Medien auf der Jobseite vorbei. Bewerbt euch. Wir freuen uns. Werbung Ende. Die Situation der Frauen in Italien scheint jetzt ziemlich aussichtslos. Aber es gibt trotzdem Frauen, die schaffen es, aus dieser Zwangsprostitution heraus oder sich zu befreien. Wie gelingt ihnen denn das?
Die befreien sich dann häufig. Es gibt manchmal irgendwie, also oft sind so Wege, ich meine, wenn die gehen in Italien, aus dem, vom Straßenstrich Wien etc., werden ja gesucht. Und manchmal gibt es dann echt hilfsbereite Personen an Bahnhöfen in Mailand irgendwo, die Menschen mitnehmen. Es gibt auch deutsche Touristinnen aus Bayern, die dann die Menschen irgendwie per Auto mitnehmen. Will ich aber hier nicht dazu aufrufen, weil da macht man sich dann wegen Schleusung strafbar, wenn man eine Person ohne Pass mitnimmt. Also da ist die Fluchthilfe einfach strafbar, unter Strafe gesetzt. Aber die Menschen versuchen dann irgendwie schnellstmöglich in Zügen zu steigen, werden hier aufgegriffen und sind dann da.
Es gibt tatsächlich auch Freier, die merken, dass es den Frauen wirklich nicht gut geht. Und so, ja. Die bieten dann auch Hilfe an und manchmal sind die Frauen einfach so K.O., dass sie selbst einfach davonlaufen. Die nutzen dann eine Gelegenheit, als zum Beispiel der Ober von Benin die Chuchu-Schwüre zumindest aufgehoben hat zum Teil, hat das manche Frauen veranlasst zu sagen, okay, dieser Schwur ist anscheinend aufgehoben. Wir haben ja geredet, der bindet sie wirklich sehr, sehr stark an ihr Versprechen, an diese Madame. Der Ober von Benin hat diesen Schwur aufgehoben. Er hat gesagt, ihr seid eurer Madame keine Geldschulden mehr verpflichtet. Und das hat tatsächlich auch einige Frauen den Mut gegeben, wegzulaufen.
Das heißt, er hat den Schwur aufgehoben, weil er mitbekommen hat, was genau mit diesen Frauen passiert.
War 2016 und der Ober von Benin, es ist so das spirituelle Oberhaupt, und weil das Problem Menschenhandel in Nigeria wirklich ein sehr großes weltweit geworden ist, hat einfach sich der Ober auch veranlasst gesehen, der war, glaube ich, früher Botschafter in Italien sogar, diese Schwüre umzukehren und aufzuheben und das eben, ja, das ist so vergleichbar, sagen manche EthnologInnen, wie wenn der Papst irgendwie einen Segen ausspricht oder so für die Opfer. Das war eine große Geste 2016 und für manche hat es eben das erleichtert, jetzt zu gehen und auszusprechen, aber wir haben einfach die Erfahrung, es gibt vermehrt einfach diese Confraternities, so Mafia-ähnliche Strukturen, die dann trotzdem weiterhin nach den Frauen suchen.
Genau. Und die ja trotzdem auch immer noch die Familie bedrohen. Genau. Das ist ja eine ganz reale Bedrohung. Ja.
Und soweit ich weiß, ist dieser Schwur ja auch nur für die Schwüre, die in Benin City speziell geschlossen wurden. Da streiten sich. Aber das sagen viele, das ist nur für dort quasi aufgehoben, nicht für ganz Nigeria. Nigeria ist ja riesig. Genau, deswegen glauben da immer noch viele Frauen dran, die halt außerhalb von dieser Stadt den Schwur geleistet haben. Manche nutzen ihn natürlich und denken sich, okay, jetzt kann ich weg, ob das jetzt Benin City war oder nicht. Er hat da irgendwas gesagt, das ist das Oberhaupt und ich versuche da jetzt hier zu flüchten.
Wie lange machen die Frauen diese Hölle denn eigentlich mit? Wann ist es so durchschnittlich? Wann ziehen sie den Schlussstrich?
Unterschiedlich tatsächlich. Ich habe eine Frau, die war 10 Jahre im Menschenhandel. Genau. Dann hat sie ihn verlassen und dann wurde ihr Bruder ermordet.
Einige schaffen es dann tatsächlich nach Monaten raus, manche Jahre. 10 Jahre ist dann schon viel und extrem, aber ja.
Diese Frauen werden weiterhin bedroht. Das heißt, wenn diese Frauen in Deutschland ankommen, sind sie immer noch nicht sicher.
Also zum einen sind sie hier nicht sicher, weil sie Angst haben vor Abschiebung. Also vielleicht so der Weg ist halt, die Frauen fliehen aus der Zwangsprostitution, angenommen jetzt mal wieder Italien, kann auch Spanien sein, Österreich, woanders. Nehmen jetzt mal Italien, sie fliehen, kommen hier an, stellen einen Asylantrag und als erstes wird ja überhaupt nicht geprüft, welche Asylgründe gibt, warum ist dieser Mensch aus dem Herkunftsland geflohen, sondern Deutschland prüft ja, bin ich zuständig, heißt Dublin-Verordnung und Deutschland liegt in der Mitte der EU. Deutschland ist fast nie zuständig für die Prüfung von Asylverfahren, wenn man über ein anderes EU-Land gereist ist. Die Menschen kommen ja nicht mit dem Katapult, sondern über Landweg, also waren sie in Italien und deshalb werden alle abgelehnt und werden nach Italien abgeschoben, zurück in die Zwangsprostitution. Und das nutzen die Menschenhändler gerade so richtig aus einfach, merken wir.
Das heißt, sie müssen halt, da eigentlich nur warten und die wieder...
Die müssen nur warten, weil Deutschland führt die ja dann wieder zu Menschenhandel. Ja. Ja. Und wir kriegen halt, also trotz unserer Stellungnahmen, wir machen das, tun das kund beim Verwaltungsgericht, da ist die Rechtsprechung sehr unterschiedlich. Es gibt jetzt, wenn wir in Köln wären, werden die Frauen geschützt, sie schiebt man nicht ab nach Italien. Die bayerischen Verwaltungsgerichte sehen da eher anders und sagen, man könnte dort schon irgendwo Sicherheit finden. Also die bezweifeln nicht, dass die Frauen betroffen sind vom Menschenhandel, sagen aber irgendwie, da gäbe es Sicherheit. Ich selbst war auf Dienstreise in Italien dieses Jahr und habe einfach gesehen, dass dieses Land enorm gefordert ist. Also die müssten ja rein rechtlich alle Geflüchteten aus dem Mittelmeer aufnehmen und unterbringen. Und man sieht da ganz viel Obdachlosigkeit und Elend. Und das ist eben für vulnerable Frauen wie unsere Klientinnen echt nicht zumutbar.
Und es gibt auch tatsächlich Organisationen, die vor Italien diesen Frauen, in Italien, diesen Frauen natürlich helfen, also vor Ort, aber die können die Masse ja gar nicht aufnehmen. Also es gibt einige, ein paar, und die paar, die es gibt, müssten ja tausende Frauen eigentlich betreuen und ihnen Schutz bieten vor Menschenhändlern. Das schaffen die gar nicht. So viel Schutzunterkünfte gibt's nicht. So viel Geld ist leider auch nicht im Land vorhanden, dass da irgendwie, die möchten gern. Wir haben ja Kontakt zu vielen italienischen Organisationen, die da auch helfen, aber das ist gar nicht machbar.
Von wie vielen Frauen sprechen wir denn da eigentlich, die Schutz suchen oder Opfer von Menschenhandel wurden?
Das sind alles so Dunkelfeldzahlen, aber die IOM, Internationale Organisation für Migration, schätzt, dass 80% aller nigerianischen Frauen, die in Europa ankommen, Betroffene sind. Puh, und das sind jetzt je nach Zugangszahlen Tausende.
Es müssen Tausende sein. Ja.
Und also vielleicht denken Sie jetzt auch so, die Hörerinnen, Menschenhandel, wo bleibt da die Polizei, wo bleibt da die Strafverfolgung, die muss man doch bestrafen. Wir versuchen das in der Beratung, wir versuchen das mit der Anzeige bei der Kripo. Problem ist, dass einfach diese Zuständigkeiten sich auf den, also die deutsche Polizei kann nichts verfolgen, wo der Tatort nicht hier war. Die können das dann weitergeben. So, wir hatten den Fall, eine Frau war hier, das war damals noch in Neutraubling in der Notunterkunft. Plötzlich wurde sie angesprochen von jemand anderen, der dort lebte, auch mit dem Straßennamen, den sie in der Prostitution haben musste. Und sie hat es halt ziemlich so erzählt, okay, sie hat den Mann nie gesehen, aber der weiß ihren Straßennamen, der wusste ihren Ort, der wusste den Namen dieser Madame, der Zuhälterin. Die Frau kam, hat in der ersten Anhörung nichts erzählen können, ganz getan, es wäre alles normal. Irgendwann hat die dann ausgepackt, alles erzählt, hat Angst vor dem Mann. Es waren oft auch Streitigkeiten hier in der Oberpfalz, in der Asylunterkunft und so. Es wurde immer so abgetan, als streiten sie schon wieder. So. Reicht rassistischen Unterton manchmal. Fakt war einfach, das ging darum, dass die Frau ihre Schulden zurückzahlen musste. Die wurde dann gezwungen, hier das Geld praktisch per Transfer dann zu überweisen, von Regensburg aus oder anderen Orten in der Oberpfalz. Dann hat die Frau angezeigt, nach langem Weg sich entschlossen, sich da in Gefahr zu bringen, auszusprechen. Sie hat es getan. Wir konnten sogar mit Google Street View, kann man ja ziemlich gut so die Straßen in Italien abfahren. Deshalb konnten wir die genaue Adresse der Menschenhändlerin ermitteln, wo die sich befindet und wo immer noch Opfer gefangen waren. Wir haben es hier bei der Kripo kundgetan. Und ja, ich muss sagen, das wird dann weitergegeben an die italienische Polizei. Die Frauen waren nach einem Jahr nach Anzeige immer noch dort gefangen. Die Madame, diese Frau geht immer noch dem Business nach. Also uns enttäuscht einfach, die Kooperation ist sehr schlecht. Die Frauen, die Strafverfolgung findet nicht statt. Und das ist natürlich für so Tätergruppierungen total toll. Also die fühlen sich ja dann voll unbeobachtet.
Ich habe vor dieser Aufnahme auch mal bei der Polizei Oberpfalz nachgefragt, wie viele Fälle denen denn eigentlich bekannt sind von Menschenhandel. Und von dort kam die Antwort, dass es innerhalb von 3 Jahren immer nur 1 bis 2 Fälle pro Jahr sind. Also seit 2019 ein bis zwei Fälle. Was ja jetzt nicht so die große Zahl ist und sich auch ein bisschen widerspricht.
Genau. Wir haben einen riesen Unterschied zwischen Dunkelziffer und Hellfeld. Und den Fall, den ich erwähnt habe, der taucht nicht in der Kriminalstatistik auf. Nur abgeurteilte Fälle. So. Und die Staatsanwaltschaften hier, also die urteilen ja nichts ab. Die organisierte Kriminalität arbeitet grenzübergreifend und ist hier sehr schnell. Und unsere Strafverfolgungsbehörden sind aber ganz eng an Landeszuständigkeiten gebunden. Und das finde ich ist halt der Skandal. Es gibt so viele Opfer, registrierte Opfer, man weiß es. Und so wenig Strafverfolgung, so wenig. Das macht es so schmerzhaft. Also diese Frau, die da ausgesagt hat, wurde abgelehnt im Asylverfahren. Wir haben dann geklagt etc. Es wurde nicht anerkannt.
Und genau das ist das Problem. Dann eine Frau traut sich wirklich, das der Polizei zu sagen, das öffentlich und publik zu machen, bekommt aber dann keinen Schutz. Welche andere Frau, die vom Menschenhandel betroffen ist, wird das nochmal machen? Keine. Die haben Angst, dass sie gefunden werden, dass ihre Familien irgendwas passiert. Und deswegen bringen das auch die wenigsten Frauen zur Anzeige. Die erwähnen das noch vielleicht beim BAMF, also in ihrem Asylverfahren, genau. Aber ansonsten sagen die auch, würden die auch gar nicht mehr aussagen, selbst wenn sie vielleicht mehr wüssten, weil das spricht sich rum. Also die nigerianischen Frauen haben ein sehr gutes Netzwerk, auch untereinander, spricht sich sehr schnell irgendwie rum, wenn eine Abschiebung war oder sonst irgendwie was. Die wissen das. Und das sagt keine Frau mehr aus. Außerdem, in Bezug auf Rechtsprechung ist es ja so, dass das ja EU-weit die Rechtsprechung anders ist. Also Italien darf zum Beispiel andere Beweise oder Beweismittelaufnahme verwenden als jetzt Deutschland. Also wo das eine vielleicht eine Videoaufnahme oder sonst was zählt, ist dann im anderen Land aber kein Beweismittel mehr. Also die Rechtsprechung ist leider ein bisschen anders, die Beweismittelaufnahme ist ein bisschen anders und dadurch tun die sich auch so schwer, wie die Eva schon gemeint hat, dass die untereinander quasi miteinander kooperieren. Das tun sie vielleicht sogar irgendwie. Es dauert nur leider sehr, sehr lange. Da habe ich auch mal mit einer Polizistin, mit einer Kripo-Beamtin geredet, die gesagt hat, bis die dann letztendlich wirklich handeln, brauchen die sehr, sehr viel Beweise. Und es ist ein sehr, sehr langer Prozess. Das ist nicht so, dass die da sofort hin können. Und deswegen nach außen wirkt es immer so, die tun nichts. Aber nein, die müssen dann wirklich erst, ich weiß nicht, ist jetzt nur meine Einschätzung, 1000 Beweismittel haben, ist jetzt vielleicht übertrieben, damit die wirklich mal auch in Aktion treten können und da irgendwie vor Ort auch was machen können.
Warum kommen denn die Frauen überhaupt zu euch, wenn die Chancen für Asyl so gering sind?
Weil jede hofft, sie irgendwie anerkannt wird. Also anerkannt im Sinn auch, dass der deutsche Staat ihr Leid anerkennt in Form eines Aufenthaltsgewährung und einfach die Asylgründe gehört werden nicht gehört. Die sind aber bei uns, weil das ist ja das Nächste, was oft so vermischt wird in Medien zwischen Nicht-Anerkennung von der Asylgründe und tatsächlich abgeschoben werden. Das hängt davon ab, ob die EU Rückübernahmeabkommen hat. Und wir kriegen halt mit, die Frauen sitzen da, sind abgelehnt, werden geduldet, so nennt man das dann, mit ihren Kindern oft auch. Leben in Duldung bedeutet, sie haben Arbeitsverbot, sie haben kein Anrecht auf Deutschkurs, sie haben gekürzte Leistungen, dürfen teilweise, haben Residenzpflicht, dürfen Asylunterkünfte nicht verlassen, selbst wenn sie eine eigene Wohnung finden würden. Das alles, weil sie müssen mitwirken an der eigenen Abschiebung. Bedeutet, Identität klären. Da hat man halt diesen Salat, wer wirkt gerne an der eigenen Abschiebung mit, wenn die dorthin geht, wo mir das passiert ist, wo Menschenhändler auf mich warten und ich Schulden nicht abbezahlt habe. Der deutsche Staat hat es aber nicht anerkannt, weil oft ist die Ablehnung, die Gründe sind so für die Ablehnung, naja, es gibt ja irgendwie Hilfsstellen in Nigeria. Genau, und sind teilweise die Erkenntnismittel, die sehr alt sind. Solbudi hat versucht, eine Stelle in Nigeria aufzubauen tatsächlich. Und Kolleginnen aus Bonn, von Solbudi Bonn, waren auch in Nigeria und Solbudi München waren in Nigeria vor Ort. Und die haben halt erzählt, diese Schutzunterkünfte, wo halt wir schon, ich weiß nicht, wie viele negative Bescheide ich schon gelesen habe, wo auf diese eine Schutzunterkunft verwiesen wurde, waren bestimmt über 100 negative Bescheide. Diese jene Unterkunft hat 5 Plätze. Genau. Und in jedem Bescheid wird auf diese Unterkunft verwiesen. Das ist halt das Problem. Deshalb wirken die Frauen nicht an ihrer eigenen Abschiebung mit. Oder sie kriegen einfach keinen Pass oder so. Und dann sitzen die hier in der Oberpfalz, in den ganzen Unterkünften und vegetieren vor sich hin. Und haben ihr Trauma, sind verdammt zur Untätigkeit. Sie kommen zu uns mit unterschiedlichsten Behördenanliegen. Wir versuchen halt, diese ganze desolate Situation auch, wir schauen halt, dass die Kinder irgendwie angebunden sind, dass wir zu Freizeitangeboten auch vermitteln, dass wir Infocafés halten, so ein bisschen ein Zusammenkommen. Und natürlich immer wieder der Schutz. Der Schutz vor Menschenhändlern, die sie suchen, die Weitervermittlung an Schutzunterkünften, solche Dinge.
Und die genau. möchten auch einfach über das Geschehene reden können. Ja, die möchten mit jemandem reden können, der von der Problematik weiß, der ihnen zuhört, der sich die Zeit nimmt. Ich meine, die sagen das schon in ihren Interviews für den Asylantrag, aber da ist es gesagt und dann war es das und dann stehen sie auf der Straße, überlegen, sind in ihren, wie du gesagt hast, Eva, in ihren Unterkünften überall in der Oberpfalz, ganz Deutschland, ganz Bayern, überall verteilt und würden eigentlich gerne arbeiten, würden sich gerne integrieren, würden gerne Sachen machen. Es wird ja leider oft auch gesagt, so, die sollen halt was arbeiten. Nein, die dürfen nicht arbeiten, aufgrund ihres Asylstatus bei uns. Die dürfen nicht arbeiten, die haben kein Recht auf einen Deutschkurs, die haben einfach nichts. Und deswegen kommen die zu uns, dann klagen sie uns ihr Leid und dann geht es ihnen vielleicht danach ein kleines bisschen besser und gehen mit einem Lächeln aus unserem Büro raus, weil sie mal wieder gelacht haben oder was Positives erlebt haben.
Uff, also eure Arbeit stelle ich mir schon sehr schwierig und auch frustrierend vor, wenn euch oft nichts anderes übrig bleibt, als den Frauen einfach nur zuzuhören.
Mega, das ist wirklich schwierig. Also, weil man wird oft gefragt, so, wie hältst du das aus? Ich finde, wie schon erwähnt, diese Frauen sind echt sehr stark. Es ist nicht so, dass hier alle sitzen und ständig weinen, sondern wir können auch viel von denen lernen, was so an Überlebensstrategien, wie man denn noch irgendwie was Schönes in all dem Schlechten sieht. Da sind unsere Klientinnen echt ziemlich gut drin, sonst würden die nicht weitermachen. Und was uns halt frustriert, ist zu sehen, ja, wie man so staatlicherseits mit Frauenrechten da umgeht. Das finde ich echt, dachte ich nicht. Und wir erleben das auch immer wieder, dass dann irgendwie zum Beispiel Erzieherinnen vom Kindergarten, wo die Kinder der Frauen dann sind, halt anrufen, Mensch, warum dürfen, redet denn die kein Deutsch noch immer nicht und so. Und ja, da kann man halt dann erklären, so und langsam aufklären. Wir haben natürlich Schweigepflicht, erzählen jetzt nicht überall was rum. Aber so auch die Aufklärung von so Stellen. Warum sind die Kinder so drauf, wie sie drauf sind? Wir haben hier Kindheiten in Lagern über Jahre hinweg, auch in der Oberpfalz. Das sind alles Mitglieder unserer Gesellschaft. Und da versuchen wir halt so im Einzelfall bei Schulen und so ein bisschen zu sensibilisieren. Ja, die Leute haben sich leicht, so die dürfen nicht alle arbeiten. Die darf gar keinen Deutschkurs besuchen. Und wir erleben halt, dass dann viele sagen, was, wieso macht man denn das so? Warum ist das so?
Ich glaube, dass wir einfach auch froh sind, dass wir uns gegenseitig auch haben, um mit dem Frust auch umzugehen, den wir halt auch manchmal in der Arbeit erleben. Also wir müssen einfach auch viel miteinander drüber sprechen, weil es oft schon belastend ist, immer mit diesen Fällen konfrontiert zu sein, wo man einfach wenig tun kann. Also wir tun halt unser Bestes und wir haben kleine Erfolge, aber es ist...
Die groß gefeiert werden?
Genau. Ja, aber man braucht so irgendwie ein stabiles Team dafür, würde ich sagen.
Und ich finde, das kommt aus so viel Dankbarkeit zurück. Also... Beispielsweise ist eine Frau total gerührt, weil ich stelle halt hin, also die kam zur Beratung, man stellt ein Glas Wasser hin, bietet den Gästen was zu trinken an und so. Puh, dann sieht die mich an und sagt, das ist das erste Mal, dass mir eine weiße Frau in Europa was zu trinken anbietet.
Ja.
Das ist halt echt, ja, schon ziemlich heftig. Und dass man halt mit so Kleinigkeiten einfach, mit so winzigen Dingen viel bewirkt, so in der Psyche oft von den Klientinnen.
Und ja, was mir ganz viel gegeben hat, war, dass man halt auch so viele verschiedene Kulturen kennenlernt. Wir haben ja jetzt viel über Frauen aus Nigeria gesprochen, aber wir haben ja Frauen von überall her auf der Welt. Und das sind Dinge, die man eigentlich aus den Nachrichten oder aus Dokumentationen gar nicht so lernen kann. Also wenn man wirklich hier die Chance hat, in der täglichen Arbeit verschiedene Kulturen hautnah, also zu erleben und mit den Frauen zu sprechen, wie ist in ihren Heimatländern, wie ist in ihrer Familie, es ist ja nicht bei jeder gleich, ja. Und das gibt mir wahnsinnig viel, also auch für mich selber und was man auch weitertragen kann in sein Umfeld, also unglaublich viel, was man halt lernt über die Welt und über verschiedene Kulturen und ja.
Ihr habt jetzt vorhin von kleinen Erfolgen gesprochen. Gibt es denn irgendetwas Positives zu erzählen? Also gibt es eine Frau, die es geschafft hat, ihr Leben hinter sich zu lassen und jetzt hier in Deutschland bleiben darf?
Ja, doch.
Nach langem Kampf und langem
gehörtlichen,
langen Atem.
Ja.
Genau.
Geht's dann manchmal. Würde ich jetzt mal sagen, also in dem Bereich jetzt, wenn wir vom Menschenhandel mit Zwangsprostitution, also wir haben natürlich auch andere Erfolge in anderen Themenbereichen, aber wenn es jetzt um Zwangsprostitution, Ausbeutung in Italien oder Spanien oder wo auch immer geht, dann glaube ich, war das im letzten Jahr 2.
Genau, 2.
Die ein Abschiebeverbot bekommen haben, noch keinen Aufenthalt, aber Abschiebeverbot bedeutet dann, sie dürfen nicht nach Nigeria abgeschoben werden.
Zum Beispiel, der Grund ist dann oft medizinische Gründe, wirklich Krankheit, was nicht bei Nichtbehandlung, was in Nigeria der Fall wäre, zum Tod führt. Und dann kriegt man tatsächlich nicht wegen Menschenhandel, will ich betonen, sondern wegen Krankheit dann Abschiebeverbot. Und da konnten wir tatsächlich, ja.
Genau. Und einmal eine Frau mit vielen Kindern, sagen wir so, die einfach in Nigeria, das konnten wir dann tatsächlich, ich will nicht sagen beweisen, aber irgendwie doch darlegen, dass das einfach nicht möglich ist, dass diese Frau in dieses Land wieder abgeschoben wird, weil die wäre sofort wieder ein Opfer vom Menschenhandel geworden, weil die hätte auf, ich sage jetzt mal, legalen Weg in Nigeria keine Chance gehabt. Die wäre auf der Straße gelandet, die Familie ist nicht mehr da. Eine alleinerziehende Frau mit vielen Kindern in Nigeria, wie gesagt, es gibt eine Schutzunterkunft mit 5 Plätzen. Nigeria hat, ich weiß nicht, wie viele Millionen Einwohner gefühlt, sehr, sehr, sehr viel. Das wäre nicht möglich gewesen und dann wird tatsächlich ein Abschiebeverbot erhalten. Und das war, ja, da hatte ich Tränen in den Augen tatsächlich, das war schön.
Oh, toll, wenigstens 2 positive Geschichten so zum Schluss. Das heißt aber auch, dass diese Frauen ihre Familien nie wiedersehen.
Nein. Telefonischer Kontakt, aber Familien wiedersehen, Familiennachzug, ist auch eine große Baustelle. Das hat man ja nicht nur bei minderjährigen Kindern und Ehegatten, aber so die Mütter oder Geschwister sehen sie nie wieder. Aber trotzdem, also auch so Erfolge ist natürlich erstmal der Aufenthalt. Aber manchmal finde ich auch bei so, wenn dann Frauen plötzlich renitent werden und halt sagen, nee, ich habe keinen Bock mehr auf Dokumente, ich mache jetzt nichts mehr. Ich lasse mich jetzt nicht mehr stressen, das ist für mich auch ein Erfolg, so die Frauen dann zu sehen, wie es ihnen irgendwie besser geht. Oder wenn man dann Frauen sieht, die meisten trauen sich ja selten irgendwie zu Festen, Bürgerfest, Regensburg oder irgend sowas, fühlen sich nicht sehr willkommen oder störend und weil sie ja auch viele Rassismus erleben. Und wenn ich dann aber irgendwie in der Stadt dann so mal so eine Frauengang sehe, das finde ich dann immer ziemlich cool und da freue ich mich dann.
Die von der Weite schon winken und sich freuen, einen zu sehen.
Genau. So Dinge.
Wenn ich jetzt hier so diese tragischen Geschichten höre, dann kommt mir wieder so ein, ich würde sagen, auch wieder ein naiver Gedanke. Aber wenn man jetzt hört, okay, diese Frau hat Schulden. Sie muss ihrem Schleuser 20.000 bis 60.000 Euro zurückzahlen. Und man denkt sich so als Deutscher, ja, das Geld habe ich. Ich befreie jetzt diese Frau. Macht es überhaupt Sinn, diese Frauen freizukaufen? Kann man sie so überhaupt retten?
Ich glaube, es wäre sinnvoller, sich für legale Fluchtrouten einzusetzen, als das zu stützen.
Ich wollte auch gerade sagen, das wäre echt, das wäre richtig nett, sage ich jetzt mal, wenn sich jemand für so eine Frau einsetzen würde. Aber auf der anderen Seite möchte man diesen Menschenhändlern wirklich dieses Geld auch noch geben oder versucht man nicht erstmal das von vornherein zu unterbinden oder die Frau einfach zu retten, weg von der Gefahr zu bringen und diesen Menschen eben kein Geld mehr zu geben, weil es ist leider so, die eine Frau ist weg, die nächste kommt nach. Also
man müsste halt politisch fordern, so die Zusammenarbeit mit dieser sogenannten libyschen Küstenwache. Das sind genauso Menschen, die involviert sind und die kriegen ja Geld von der EU für die das Abhalten, dass Leute halt die Überfahrt noch schaffen. Und das an diesen Stellen, glaube ich, muss man schrauben.
Wir leben ja in der Oberpfalz in einer eher heilen Welt, sag ich mal. Und ich muss auch zugeben, als ich dieses Thema in meinem Freundes- und Bekanntenkreis erzählt habe, hieß es oft, ja, das betrifft jetzt uns nicht direkt und diese Frauen sind jetzt hier in Deutschland in Sicherheit. Und auch in der Redaktion hieß es oft, boah, ja, das ist jetzt sehr weit weg von unserer Leser- und Nutzerwelt. Das ist doch, ist es überhaupt ein Thema für die Oberpfalz?
Oh ja, auf jeden Fall. Also hier, wir haben hier auch, ich hatte meine Klientin, die hat ihren Freier, den sie in der Zwangsprostitution in Norditalien hatte, hier wiedererkannt, einen Regensburger Mann, der dort im Urlaub war und diese Frau in, ja, zu dieser Frau ist und sie gekauft hat, ihren Körper gekauft hat. Und das hat natürlich durchaus einen sehr engen Bezug, finde ich. Gerade so, weil, also wir reden hier immer von Italien, es gibt natürlich, der Ort der Ausbeutung ist meist Italien, kann aber durchaus auch in deutschen Bordellen sein. In ganz legal Betriebenen stehen auch Opfer von Menschenhandel. Und niemand sagt, man hat ja oft so diesen Filmblick auf Menschenhandel, so die unter Drogen gesetzten Opfer. Aber wie komplex das Phänomen ist und wie wenig Opferbewusstsein einfach oft da ist. Also selten sagt uns eine Frau, sie ist Opfer. Die sagen, I had no choice, also was sollte ich tun?
Und noch dazu, wie Sie ja sagen, die sind ja jetzt schon hier in Sicherheit in Deutschland. Also vom Asylthema jetzt mal abgesehen, weil einen Aufenthalt bekommen die Frauen leider sehr, sehr selten. Also wir feiern jeden Aufenthalt, den sie bekommen. Man kann sagen, der Großteil bekommt keinen, nie mehr als der Großteil. Ich lüge ja schon fast. Es ist fast wirklich, also fast keine Frau, die wir jetzt so kennen, bekommt Aufenthalt. Und diese Frauen leben aber trotzdem hier. Diese Frauen haben dieses ganze Martyrium durchgemacht und die sind in unserer Gesellschaft und versuchen sich zu integrieren und ich finde schon, dass man von diesem Thema mal gehört haben sollte, weil vielleicht versteht man auch dann die ein oder andere Frau, die vielleicht jetzt nicht so gerade in der Spur läuft, wie man sich das wünscht. Allein schon dadurch, dass die jahrelang ausgebeutet wurde von auch, leider muss man so sehen, deutschen oder europäischen Männern, die sich diese Frauen im Ausland oder sogar in Deutschland, ich muss es so direkt sagen, kaufen. Also die diesen Körper kaufen, die diese Ausweglosigkeit dieser Frauen bewusst oder unbewusst ausnutzen. Und deswegen finde ich, ist das schon auch ein Thema für die Oberpfalz oder für die Öffentlichkeit, sagen wir es mal so, für die Öffentlichkeit. Ich möchte ja nicht sagen, dass jeder Oberpfälzer Mann oder viele Oberpfälzer Frauen da jetzt sich viel in die Prostitution gehen und sich Frauen kaufen. Nein, aber es kommt, es ist halt einfach, es ist da. Es ist nicht wegzudenken, sagen wir es mal so. Und es ist, ich habe eine Dokumentation gesehen, erst gestern, lief in der ARD, in der Mediathek und da ging es drum und das ist auch das, was wir sagen, solange die Nachfrage da ist, wird dieser Menschenhandel auch immer weiter betrieben werden.
Was kann denn ich als Frau aus Weiden tun? Kann ich überhaupt irgendwas tun?
Genau das, was Sie gerade machen. Aufmerksam machen auf das Thema. Ist schon mal wirklich ein super Anfang.
Okay, und wenn man jetzt nicht in meiner Journalistenposition ist und hier gerade einen Podcast aufnimmt oder einen Artikel darüber veröffentlichen kann, was könnte man denn noch machen?
Na, ich finde, so einfach Zugangswege schaffen für Menschen. Das fängt oft an, so alles ist in Deutsch, so auch mal irgendwie locker sein, Englisch sprechen. Es ist echt so ganz basal, man muss jetzt nicht gleich sich, finde ich, im Ehrenamtskreis irgendwie so engagieren oder so. Das ist natürlich toll, wenn man das macht, aber einfach so diese Offenheit. Wir erleben zum Beispiel ganz häufig, dass die Frauen, dass es sehr rassistische Busfahrer irgendwo gibt, mhm, wo man als Frau mit schwarzer Hautfarbe Probleme bekommt oder dass sehr wenige Menschen irgendwie Englisch sprechen und die Frauen, Amtssprache ist Deutsch und so. Also die Frauen kriegen häufig gar keinen Zugang zum Deutschkurs, keine Erlaubnis, weil sie abgelehnt werden. Also Menschenhandel ist eigentlich Asylgrund, wird aber ausgehöhlt und nicht mehr anerkannt. Also haben die Frauen keine sozialen Rechte. Und das sind alles so Dinge, wo man, glaube ich, als Gesellschaft sich irgendwie mit so kleinen Dingen aufnahmebereit zeigt. Dann, selbst wenn man nur Englisch daher stammeln kann oder weil man es halt nicht oft spricht, wenigstens versuchen. So ganz kleine Dinge, gegen Rassismus sich engagieren. Das ist häufig so, sind das diese neuen Traumata, die Frauen dann hier erleben. Und gerade in ländlichen Gebieten ist das oft so sehr schwer für diese Menschen.
Offen sein, genau. Einfach offen sein. Das sind Menschen wie jeder andere auch. Ja, sie haben eine andere Hautfarbe. Davor haben anscheinend manche Angst. Oder sie wissen nicht, wie sie vielleicht mit diesen Frauen umgehen oder Männern, sind ja nicht nur Frauen, umgehen sollen. Sind Menschen wie jeder andere auch. Die kann man genauso anlächeln, die tun einem nichts.
Ich finde, was man als Privatperson auf jeden Fall auch machen kann bei dem Thema, das darf man vielleicht nicht vergessen, ist, sich so mit dem Thema Prostitution allgemein auseinanderzusetzen und sich zu positionieren, weil wir haben ja vorher über Nachfrage gesprochen, ne? Also wenn es die nicht mehr gibt, dann hätten wir auch nicht so das Problem mit der Zwangsprostitution und dem Menschenhandel, weil Deutschland einfach auch abgesehen von diesem Nigeria-Bereich jetzt ein beliebtes Zielland ist von Menschenhändlern. Und wenn sich jetzt in Europa noch mehr tun würde und da einfach weniger Boden auch wäre für solche Geschäfte, dann wäre den Frauen auch schon geholfen. Also ich finde, als Privatperson sich damit auseinanderzusetzen, eine Gesellschaft, die Prostitution akzeptiert, muss sich auch damit auseinandersetzen, was das halt mit sich bringt. Und das ist halt nun mal auch Menschenhandel. Und ja, da finde ich, kann man schon auch als Privatperson mehr tun, so im Umfeld drüber sprechen, einfach hinschauen und das nicht so unter den Teppich kehren.
Ja, weil es leider sehr, sehr viel Menschenhandel, also Prostitution allgemein ist sehr, sehr viel Menschenhandel, auch aus Osteuropa zum Beispiel.
Das sind auf jeden Fall viele tolle Tipps und Hinweise, die ich auch versuchen werde umzusetzen. Mit Blick auf die Uhr jetzt noch eine allerletzte Frage an euch. Was würdet ihr euch denn für die Zukunft wünschen?
Fange ich gleich mal an. Da reden wir auch öfter drüber und ich glaube, das ist uns allen so gegangen und nicht nur uns, sondern auch vielen anderen SozialarbeiterInnen, als der Ukraine-Krieg anfing und man halt gemerkt hat, wie solidarisch sich alle gezeigt haben, was ja wirklich toll ist, dass die Gesellschaft da wieder so, da hat man so einen Ruck gespürt irgendwie, da wollte was machen und helfen und hinschauen und hatte Mitleid und Empathie und wir haben halt gemerkt, so ja, das bezieht sich vornehmlich jetzt auf die Ukrainerinnen, aber so die Geflüchteten, die schon ganz lange hier sind oder noch kommen, die eben nicht aus der Ukraine sind, sondern zum Beispiel aus afrikanischen Ländern, bei denen ist diese Solidarität halt oft nicht so zu spüren. Und das ist sowas, was wir uns halt wünschen würden, dass das vielleicht generell sich ein bisschen mehr angleichen würde. Also diese Welle der Solidarität war toll, aber wir würden uns wünschen, dass sich das auf alle Geflüchteten bezieht und nicht nur auf bestimmte Gruppen.
Außer im Hinblick auf die Anerkennung, eben Massenzustromsrichtlinie, es gibt 25 Kriege und Konflikte weltweit gerade. Und ja. Genau dieses Thema Anerkennung einfach, Anerkennung der Fluchtgründe.
Zugang zu Bildungseinrichtungen.
Ja. Offenheit gegenüber den Menschen, die zu uns kommen, weil die fliehen nicht aus ihrem Land, weil es ihnen da super gut geht und sie sich denken, es könnte mir woanders besser gehen. Nein, die fliehen aus diesem Land, weil es ihnen in ihrem Land wirklich, wirklich, wirklich schlecht geht. Ob das jetzt nur in Anführungszeichen wirtschaftliche Gründe sind, die für mich wichtige Gründe sind, weil wenn ich nichts zu essen habe, dann würde ich auch in ein anderes Land fliehen. Ganz einfach, ich würde es tun, ich würde dort nicht bleiben. Ich würde auch meine Familie nicht verhungern lassen. Und ich würde mir echt wünschen, dass ich in unserer Gesellschaft, weil uns geht's gut. Wir hier in Europa, uns geht sehr, 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 sehr gut. Und ich brauche nicht mal einen Menschenhandel. Es ist eh ein Extrembeispiel, aber wenn ich in meinem Land nichts mehr zu essen habe, wenn ich auswegslos bin, wenn ich keine Arbeitsmöglichkeit habe, dann finde ich, sollte diese Person das Recht haben, in ein anderes Land zu gehen. Denn diese Person kann nichts dafür, wo es auf die Welt geworfen wurde. Die Person, wo sie auf die Welt geworfen wurde. Genau, jetzt wurde ich sehr empathisch. Genau, ich finde es unfair zu sagen, die sollen in ihren Ländern bleiben und sollen dort vor Ort doch bitte versuchen, das Beste draus zu machen. Es ist ein Fakt, dass die reichen Länder mitunter Fluchtgründe mit verursachen durch unseren Lebensstil und durch alles, was sich in der Welt so verändert. Und ich finde, jede Person hat das Recht, in dem Land leben zu dürfen, wo es dieser Person auch am besten geht. Und wie gesagt, wir wurden hier in dieses reiche Land geboren, uns geht's gut. Ich finde, jeder sollte das Recht haben, in so einem Land leben zu dürfen.
Dann drücke ich euch für die Zukunft die Daumen. Ich glaube, es gibt für uns alle viel zu tun. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Danke.
Schön, dass Sie da waren.
Ja, und falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mehr zu diesem Thema erfahren wollt, dann schaut doch mal im Onetz vorbei. Dort habe ich euch in einem Artikel alle Daten, Zahlen und Fakten zusammengefasst. So, und ich mache mich jetzt mal wieder auf den Weg zurück nach Weiden. Falls ihr euch die Zeit bis zur nächsten Anhört-Folge mit Wiebke und Caro überbrücken wollt, dann hört doch einfach mal in die anderen Folgen von der Podcast-Werkstatt rein. Meine Kolleginnen und Kollegen haben sich verschiedenen Themen gewidmet, zum Beispiel Garten, Gesundheit, aber auch kritischen Themen wie Kirchenaustritten. Drückt einfach auf die Glocke bei Spotify oder auf Abonnieren bei allen anderen Podcast-Plattformen, um keine Folge zu verpassen. Danke fürs Zuhören, tschüss und bis bald.